War das nicht allgö in Düsseldorf? War das nicht allgö? Du bunter Lieblingsort. War das nicht allgö in Düsseldorf? War das nicht allgö in Düsseldorf? Wenn das gesagt wird, dann kann Kalle Wahle nicht weit sein. Ich begrüße euch herzlich heute zu meiner Sondersendung. Und zwar habe ich natürlich jetzt, wenn es so auf eine Wahl zugeht, immer wieder gleich die Chance, Kandidatinnen und Kandidaten einzuladen, die kandidieren wollen für ein bestimmtes Amt. Das haben wir beim Bundestag gemacht, beim Landtag gemacht und jetzt haben wir die Kommunalwahl vor der Nase. Und da habe ich diejenigen dann hier auf meiner Liste, die sich für das Amt des Oberbürgermeisters interessieren und kandidieren werden. Für die FDP ist heute Ulf Montanus hier. Ulf, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und freue mich, dabei sein zu dürfen.
Du bist ja nicht das erste Mal hier bei uns im Studio und bist ja ein alter Hase und weißt ja, welche Fragen ich vielleicht stellen könnte und wie locker wir schwätzen.
Ja, ich bin ja mal sehr gespannt, was du mir so für Fragen stellen wirst.
Aber du bist schon sicher auch und ich glaube, das wissen alle, in der Stadt, dass ich immer in guter Absicht komme und keinen vorführen will. Ich finde das peinlich, wenn Herr Lanz dann immer wieder in den Wunden der Menschen rumbohrt, die er sich als Gäste einlädt. Gastfreundschaft ist ein hohes Gut und ich finde, das muss gepflegt werden.
Das unterschreibe ich alles sofort und das finde ich sehr, sehr nett von dir und auch richtig so. Trotzdem darfst du mir auch Fragen stellen, die ich nur schwer beantworten kann oder wo ich mir überlegen muss, ob ich die richtige Antwort finde.
Okay, dann frage ich direkt die erste Frage. Warum kandidierst du für die FDP, wo euch ja in Berlin eigentlich Herr Lindner auf die Füße gefallen ist? Gibt es die FDP überhaupt? Ist die FDP wie Bielefeld? Gibt es das oder gibt es das nicht?
Vielen Dank für diese liebe, nette Frage. Also ich muss dir ganz offen sagen, die FDP in Düsseldorf hat durchaus eine Position. Wir haben hier immer so um die 6-11% gehabt, bei der letzten Europawahl sogar 11%. Wir lagen selbst bei der verkorksten Bundestagswahl bei 6,5%. Also ich glaube, wir haben hier durchaus Potenzial in Düsseldorf. Und ich finde es ganz, ganz traurig, wenn die freien Demokraten, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, freie Demokraten, wenn die nicht mehr stattfinden sollten, dann würde diesem Land, dieser Stadt wirklich etwas fehlen. Und man kann es auch jetzt schon in der Bundespolitik sehen, die freien Demokraten fehlen in meinen Augen zumindest an allen Ecken und Enden.
Also ich finde es immer spannend, du hast es noch nicht gesagt, aber grundsätzlich, wenn man jemanden von der FDP gegenüber hat, kriegt man immer so den Satz, wir Liberalen. Das ist euch, glaube ich, mit der Muttermilch eingeimpft worden. Wenn man in die Partei eintritt, dann muss man wir Liberalen sagen. Ihr seid ja liberal, ihr könnt euch ja einstellen auf andere Parteien, mit denen ihr gemeinsam ist.
Also ich persönlich mag das Wort liberal gar nicht, deswegen verwende ich es auch nicht und sage immer freie Demokraten. Okay. Weil liberal ist natürlich freiheitlich eben halt demokratisch, aber es gibt dann den Begriff eben halt freie Demokraten, den verwende ich sehr, sehr viel lieber. Und das ist mit der Muttermilch vielleicht eingesogen worden, dass ich gesagt habe, ich möchte immer frei denken können, ich möchte frei entscheiden können, ich möchte demokratisch mich äußern können und deswegen bin ich auch zu den freien Demokraten gegangen. Das ist in der Muttermilch praktisch schon drin und das habe ich bei manchen anderen Parteien eben halt vermisst, dass da manchmal Verbotspolitik kommt oder sogenannte Vorschriftspolitik, was man alles machen soll und dieses Freiheitliche, das darf nicht fehlen. Deswegen kämpfe ich auch so viel Freien Demokraten.
Ja. Bist du da familiär vorbelastet? Waren Vater, Mutter irgendwie auch schon freier Demokrat oder liberal? Oder bist du irgendwann unterwegs auf die Idee gekommen, ich will mich politisch betätigen und welche Partei kommt da in Frage? Okay, Gelb ist eine schöne Farbe. Oder Magenta ja jetzt auch. Ne?
Auch Magenta dabei. Nein, also meine Eltern waren eher christlich-demokratische Union sozusagen. Damit haben sie immer geliebäugelt. Die Freien Demokraten haben sie allerdings auch gemocht. Also die bürgerlichen Parteien, kann man ganz offen sagen. Ich habe mich also für die Freien Demokraten entschieden, weil ich der Auffassung war, dass gerade die Freien Demokraten, ich sage es noch einmal, eben weil sie sehr stark für die freie Position der Menschen einsetzen, sich für jeden Einzelnen einsetzen, nicht über einen Kamm scheren und keine Ideologie nach vorne tragen, sondern eher eine Vernunft, in meinen Augen zumindest eine Vernunft nach vorne bringen. Und das ist das, was ich also unbedingt unterstützen wollte. Als Kind hatte ich immer gedacht, entweder wirst du Schauspieler oder Politiker. Dann habe ich gesagt, kannst du gleich Schauspieler werden. Das bin ich ja auch geworden, wie du weißt, lieber Kalle. Ja. Aber Politik hat mich eigentlich immer schon interessiert. Ich hatte auch, muss ich ganz offen sagen, ohne mir auf die Schulter klopfen zu wollen, in der Schule immer eine Eins in Geschichte und in Politik.
Okay, das ist natürlich dann schon auch spannend, hat ja heute auch nicht mehr jeder Jugendliche, der, ja, da reden wir über Bildung natürlich auch, viele wissen ja gar nicht, was das Land ihnen bietet, in dem sie leben. Ja, wir meckern immer über Deutschland, speziell diese eine Partei, die keiner haben will und die hoffentlich jetzt auch bald verboten wird. Die jammern und meckern immer, wie schlecht es uns geht. Guck mal bitte in anderen Ländern. Ja, also
allerdings.
Daher jammern auf hohem Niveau. Wenn man keine Ahnung hat, ist das ja ganz schlimm auch. Ne? Immer maulen und meckern, alles ist schlecht.
Nee. Das ist das, was ich unter anderem teilweise auch wirklich bemängle, dass manchmal also auch die politische Bildung bei manchen Menschen tatsächlich fehlt und bei manchen Parteien ganz und gar, wie du es gerade eben auch selber beschrieben hast. Wir haben hier Meinungsfreiheit. Sie ist manchmal, dass man sagen muss, in ein Korsett gepackt. Da müssen wir drauf aufpassen, was wir sagen und sollten. Aber auf der anderen Seite sage ich ganz offen, wir können noch alles sagen. Wir sollten noch alles sagen, wenn es nicht Hass und Hetze bedeutet. Also wenn es Hass und Hetze angeht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch dafür. Sowas muss verboten werden. Wir haben genug Mobbing im Internet, wir haben genug also Hass und Hetze in den verschiedenen Foren des Internets. Da wollen wir nicht unbedingt hin, das sollten wir im Radio auch vermeiden. Wir sollten pfleglich und sympathisch miteinander umgehen, aber in der Sache können wir ruhig streiten wie die Kesselflicker. Nur persönlich sollten wir uns nicht angreifen.
Ich finde es auch ganz wichtig, sogar sein Gesicht dabei zu zeigen, wie viele, du sprichst gerade von den Medien, vom Internet, was da in Facebook und Insta teilweise abgeht, wenn Leute da anfangen, sich auszukotzen, die dann aber ein Profilfoto haben, wo ein Hund drauf ist oder ein Schiff oder ein Auto und einfach sagt, zeig doch mal deine Fratze als erstes, bevor du jetzt hier rumkeifst, was das Zeug hält. Ne?
Das sind die sogenannten Trolle. Ich glaube, es sind sogar teilweise, manchmal sogar computergesteuerte Fake-Profile und von Leuten, die einfach nur Hass verbreiten wollen, manchmal auch groß organisiert. Ich weiß jetzt nicht, wer alles dahinter steckt, aber das sind wirklich Trolle und da muss man aufpassen. Mir tun die Hunde leid, die da ihr Gesicht hingehalten haben. dergleichen. Auch die Automarken haben das nicht verdient. Es ist schon wirklich manchmal das Allerletzte, was da in den sozialen Medien geschrieben wird. Und da muss man draufhauen.
Asoziale Medien.
In diesem Zusammenhang asoziale Medien.
Also für manche Sachen ist es ja wirklich toll, wenn man es nicht nutzt oder ich sag jetzt mal auch, wenn wir über unseren CSD reden hier, da brauchen wir schon auch jemanden, der sich da etwas intensiver drum kümmert, wenn man wieder einen Post machen muss, so zwischen Suppe und Kartoffel, und man sagt, da hätte ich jetzt gern jemanden. Dafür ist das Facebook und das Insta gut, dass die Leute sehen, welche Künstler kommen, was passiert bei dem Event. Aber wie gesagt, wenn die Trolle anfangen, alles runterzureißen, dann macht es einfach keinen Spaß, Internet zu nutzen. Ne?
Deswegen muss man sich immer überlegen, auch im Internet, wie man allgemein immer überlegen muss, wo ist die Quelle, was wird da überhaupt gerade gesagt, was ist beschrieben, wo kann ich das nachrecherchieren. Es sind viele, viele Dinge, die im Internet, also gerade in den sozialen Medien, kursieren, die einfach falsch sind. Ja. Grundsätzlich falsch sind. Und da muss man sich wirklich von mehreren Seiten her wirklich mal informieren, was ist wirklich der Hintergrund dann bei einer bestimmten Thematik und nicht einfach das alles übernehmen. Sage ich aber auch manchmal zu den Zeitungen, auch da, ich bin zum Beispiel kein Freund von Umfragewerten, ich sage das ganz offen, weil das finde ich immer ganz, ganz tragisch, weil ich erlebe das an den Wahlständen manchmal sehr stark, dass Menschen auf einen zukommen und sagen, ich hätte ja die FDP gewählt, aber in Umfragewerten liegt ihr momentan bei 4%, das ist ja eine verlorene Stimme, deswegen wähle ich jemand anderen. Und das finde ich ganz, ganz grausam. Ich würde am liebsten, wenn es nach mir gehen würde, die Umfragewerte verbieten, weil da werden 1000 Leute in Bottrop-Kirchhellen gefragt und darauf wird dann auf die gesamte Deutschland, also sozusagen der Schirm gezogen, das sind die Meinungen der Bürger in Deutschland. Ich bin noch nie gefragt worden, muss ich ganz offen sagen, zu meiner politischen
Meinung. Bei keiner Rundfrage irgendwo wurde man, ganz schlimm eigentlich. Aber da reden wir wieder über Bildung.
Man soll sich seine eigene Meinung bilden, man soll ganz einfach klipp und klar nach dem, was man für ein Bauchgefühl hat, für ein Gehirngefühl hat, danach soll man wählen und man soll sich die Programme anhören und anschauen, die die Parteien haben und danach sollte man entscheiden.
Macht der OB-Kandidat Ulf Montanus seine Facebook-Seite und seine Insta-Seite selbst?
Selbstverständlich.
Hast du da keinen, der jetzt für dich da irgendeinen Post macht?
Nein, grundsätzlich, das mache ich alles grundsätzlich selber, weil ich möchte auch nicht, dass irgendjemand irgendetwas postet, was ich nicht abgesegnet habe. Ja. Ich habe eine Webseite noch erstellt unter www.ulfmontanus2025.de, muss ich ganz kurz erwähnen. Okay. Und der habe ich mir natürlich bei helfen lassen, also von Leuten, die sich damit auskennen, habe aber den Text selber geschrieben. Und das Gleiche mache ich bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube, also da kommen auch Videos rein. Selbst bei X bin ich sogar noch mit dabei, muss heute alles bedienen. TikTok auch natürlich und da kommen natürlich alles nur Sachen rein, die ich auch selber entweder mitproduziert habe oder die ich selbst also produziert habe.
Auch wo wir gerade dabei sind, du sagst dann YouTube oder diese Videos, die man da macht. Also ich bin selbst ja nun auch eine Rampensau erster Güteklasse. Aber wenn ich so ein Video machen, besprechen soll, wo auch mein Gesicht dann zu sehen ist, da habe ich meine Hemmungen irgendwo. Mhm. Und wenn ich dann deine Videos sehe, wenn du da so am Rheinufer stehst und erzählst, ja, ich sag jetzt mal, ich will dir nicht zu nahe treten, aber wie ein Lehrer, also ich würde jetzt, wenn ich hier zu sagen hätte, würde ich... Findest du, hast du da Spaß dran oder sagst du, boah, jetzt muss ich schon wieder so ein scheiß Video machen?
Also manchmal ist es wirklich sehr anstrengend, weil man macht dann natürlich innerhalb von einer Stunde mal so ein Video. Ich bin ja Schauspieler, wie du weißt. Also normalerweise sind 5 Minuten oder 1 Minute Dreh bei einem Film sind ein ganzer Drehtag, wenn man also das wirklich richtig machen will. Und hier dreht man in einer Stunde einen Clip, der zumindest 1 bis 2 Minuten lang ist. Ja. Das ist manchmal mit der heißen Nadel gestrickt, wie man so schön sagt. Manchmal ist man auch genervt, manchmal ist es auch nicht. Ich habe einen sehr, sehr guten Menschen, der mit mir zusammen das macht und produziert. Und da lassen wir uns den Text manchmal während der Dreharbeiten einfallen. Ja. Und dann ist man natürlich genervt, dann kommen Leute vorbei, dann ist man irritiert. Das ist beim normalen Dreh wird die Straße abgesperrt oder gleich. Das können wir hier in dem Fall nicht machen. Ja. Ich hoffe, das kommt nicht allzu sehr rüber. Ich habe auf jeden Fall darum gebeten, dass wir eigentlich immer nur einen Satz machen vor einem Hintergrund, weil das Internet ist schnelllebig oder sagen wir mal so die sozialen Medien. Man ist schnell gelangweilt, wenn jemand nur stundenlang vor einem Hintergrund redet. Man muss verschiedene Action sehen und dann hat man da auch eine bessere Chance, dass man wahrgenommen wird.
Ja, macht das Video tatsächlich eine halbe Minute, längstens eine Minute. Mehr gucken die Leute sich nicht an. Ne? Das ist zum Beispiel auch hier bei uns jetzt so der Fall. Wir sind ja alles Amateure, die hier sich Redakteur schimpfen. Aber so ein Stündchen hören die Leute sich an. Wenn es schon 2 Stunden Sendung ist, dann sagen die Leute, nee, habe ich eigentlich keine Geduld zu. Man schaltet unterwegs irgendwann ab. Und dann ist ja bei im Fernsehen eigentlich bei allem so. Also, selbst verstehen Sie Spaß, kannst du auch nicht 2 Stunden da sitzen und immer dasselbe gucken.
Es darf nicht langweilig sein. Ja. Und weil du gerade Verstehen Sie Spaß ansprichst, ich habe jetzt gerade eben halt vor kurzem noch bei Verstehen Sie Spaß mitgewirkt, als Lockvogel dieses Jahr.
Da warst und du auch schon mal dabei.
Ja, natürlich, 2-mal sogar.
Auch nichts aus.
Ich lasse gar nichts aus. Ich muss irgendwo ein bisschen Spaß machen, was mir Freude bereitet. Und das hat mir sehr viel Freude gebracht. Also, ich habe da einmal Frau Kududewig reingelegt und einmal eben hat Katrin Bauerfeind. Also, das hat schon richtig Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil die wirklich drauf reingefallen sind. Solche Sachen machen Spaß. Das muss man ja neben der Politik auch mal ein bisschen Spaß haben dürfen.
Ich wollte gerade sagen, da muss man dann richtig ernst bleiben. Ja. Muss man das auch in der Bütt im Rathaus? Also der Begriff die Bütt, weiß ich nicht, ist der dir auch Begriff als Politiker?
Der ist mir selbstverständlich ein Begriff. Also man geht in die Bütt, sagt man schon durchaus. Ja. Also es ist im Rathaus und in der Politik noch manchmal ein bisschen schwieriger, weil da eigentlich jedes Wort, was du sagst, auf die Goldwaage gelegt wird und eben halt teilweise auch falsch interpretiert wird oder gerne aus dem Zusammenhang heraus interpretiert wird.
Das machen Menschen ja sowieso gerne.
Ja, und da muss man höllisch aufpassen. Also deswegen kann es manchmal sein, dass ich als Moderator, weil ich auch Moderator bin, freier reden kann, als wenn ich jetzt irgendwie politisch irgendwas von mir geben werde, weil ich dann immer überlegen muss, wie kann man das jetzt missverstehen, wie kann man das irgendwo aus dem Zusammenhang herausreißen, wie kann man dir daraus einen Strick drehen. Mhm. Und da ist man dann nicht mehr ganz so frei und dann überlegt man schon ganz genau, was man sagen muss und sagen will.
Ja. Aber da hast du kein Problem mit, wenn es um irgendwelche Themen geht, die dich jetzt dann betreffen, im Rathaus zu sagen, so... Ich bin mal dran.
Ja, auf jeden Fall. Also dann, trotzdem habe ich schon den einen oder anderen Kloß im Hals gehabt, wo ich gesagt habe, na, bist du jetzt gut genug vorbereitet zu dem Thema? Weißt du wirklich alles? Oder kann man dich da irgendwo sozusagen in die Irre leiten oder führen? Also muss man schon aufpassen.
Wenn die Stimme der FDP im Rathaus zu hören sein muss, sagst du dann eher, komm, ich mach? Oder sagst du, mach du mal oder geh du mal jetzt? Reißt du dich drum? Also ich gucke sehr, sehr gerne donnerstags nachmittags, wenn der Rat tagt, dann per Internet da mal in das Rathaus rein. Und teilweise habe ich also auch schon einen deiner Kollegen mal per WhatsApp angeschrieben, sag mal, ertragt ihr das alles nüchtern, was da passiert? Und dann kam die Antwort, draußen im Foyer gibt es Alkohol, deswegen rennen die auch alle immer rein und raus hier.
Das ist nicht ganz richtig eigentlich. Nein. Bei langen Sitzungen kann man vielleicht mal ein Bierchen trinken hinter den Kulissen, aber normalerweise gibt es keinen Alkohol, sollte man auch nicht mit rein. Ich war ein Scherz, ich weiß.
Spaß auch, aber letztendlich, also da kriege ich als Zuschauer schon Schnappatmung. Also manche Kandidaten, ich sage jetzt mal auch von den Splitterparteien, da meinen, sich produzieren zu müssen und kommen in die Bütt und erzählen denselben Scheiß, der vorher schon dreimal gesagt worden ist, wo man dann einfach sagt, meine Güte, ihr könntet doch diese Ratsversammlungen abkürzen irgendwo.
Lieber
ist
Kalle,
das gut, dass so viele Kandidaten...
Du hast so recht, du hast so recht, lieber Kalle. Es nervt ungemein, wenn wirklich also jede Partei meint, also doch mal in die Bütt gehen zu müssen, nach dem Motto, es ist zwar schon gesagt worden, aber noch nicht von mir und von meiner Partei gesagt worden, deswegen wiederhole ich das eben nochmal, was da eben gesagt worden ist. Da ist man wirklich genervt und denkt, verdammt nochmal, hast du keine eigenen Ideen oder hat eine Partei keine eigene Idee. Man kann sagen, das mache ich dann in dem Zusammenhang, wenn ich also wirklich noch was zu sagen habe. Das, was mein Vorredner gesagt hat, das kann ich 100% unterschreiben, aber ich würde das und das noch hinzufügen. Ja. Aber nicht immer noch das Gleiche nochmal zu wiederholen. Aber macht das teilweise auch für die Presse. Ich habe das leider auch selbst am eigenen Leibe verspüren müssen, wenn man da mit neuen Sachen kam. Die Presse hat aber das, was vielleicht noch ein bisschen krawalliger war, im Vorfeld viel besser aufgefasst. Wenn ich das Krawallige nochmal übernommen, hätten sie mich vielleicht auch nochmal geschrieben, in den Zeitungen erwähnt. So haben sie mich dann nicht erwähnt. Das ärgert natürlich und deswegen kann ich manche Kolleginnen und Kollegen auch verstehen, die dann sagen, naja, ich wiederhole das einfach nochmal mit meinen eigenen Worten und nochmal genauso krawallig, dann werde ich vielleicht in der Zeitung auch vorkommen, weil ich das so krawallig gesagt habe. Es ist aber nicht schön.
Eitelkeiten, ja.
Alles Eitelkeiten, natürlich. Es sind Eitelkeiten dabei.
Ja, ich weiß ja selbst, wie es ist, wenn ein schöner Artikel über Kalle Wahle in der Zeitung steht, weil die Orga CSD gut gelungen war, wie auch immer, dann ist man natürlich auch eitel. Und
natürlich, freut man sich doch drüber.
Auch der Lohn für das, was man vorher geleistet hat. Ich meine, du hast ja eine Rede auch vorbereitet und kommst nicht mal eben und haust aus dem Lameng mal einen raus. Das wäre jetzt nicht wirklich so richtig Politik. Ne?
Da sollte ja, schon ein bisschen Fuß sein. Ne? Ja, also manchmal ist es schon so, dass ich auf bestimmte Reden reagiere. Da haue ich wirklich aus dem Lameng etwas heraus, weil ich einfach gesagt habe, die Rede hat mich so geärgert oder da muss ich einfach mal reingehen. Ja. Kommt jetzt bei Podiumsdiskussionen manchmal auch vor, wo dann eben halt etwas gesagt wird, wo ich sage, na, das kannst du so nicht im Raum stehen lassen. Da musst du einfach widersprechen. Da musst du einfach an die Vernunft der Menschen appellieren und sagst es dann in anderen Worten. Oder vor allen Dingen mit einem anderen Hintergrund.
Ja, so, du kandidierst jetzt als Oberbürgermeister. Du bist auf der Liste FDP in Düsseldorf auf einem sicheren Platz, dass du vermutlich in dem neuen Rat angehören wirst. Welche Klausel haben wir? 2,5%, ne?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja, also 2,5% ist. Ich kann jetzt bis jetzt nicht darauf festnageln.
Ich habe gestern mal gegoogelt. Also die 5%-Hürde haben wir im Rat.
Nein, die haben wir auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, man kann sogar schon mit einer geringeren Prozentzahl reinkommen. Ja. Auf die genaue Prozentzahl nagel mich jetzt bitte nicht fest. Es gibt kleine Splitterparteien, die sind mit einer Person drin. Das ist, glaube ich, nicht. Es kann bei 2,5% sein, aber das kann ich jetzt nicht 100% beantworten. Weil bisher haben wir das Gott sei Dank immer geschafft, dass wir also reingekommen sind. Das wird auch hoffentlich diesmal wieder der Fall sein. Und ich bin auf Listenplatz 3. Um es genau zu sagen, ich habe mich extra nicht auf Listenplatz 1 schreiben lassen, weil ich gesagt habe, ich bin zwar Oberbürgermeisterkandidat, aber ich werde jetzt nicht der Fraktionsvorsitzende werden wollen. Okay. Ich möchte auch, dass also eine Frau noch mit dabei ist, die ist dann auf Position 2 und ich bin dann gesagt, weil ich dann auch auf dem Wahlzettel vorkommen möchte, natürlich als Oberbürgermeisterkandidat, möchte ich dann zumindest auf Listenplatz 3 genannt werden. Und das bin ich auch und ich bin dort mit überwältigender Mehrheit, ich darf das ruhig sagen, mit 87% der Stimmen in der Partei gewählt worden. Das war der größte Prozentsatz, den man überhaupt erreichen konnte. Zumindest andere haben keinen höheren Prozentsatz erreicht. Da bin ich sehr glücklich und sehr zufrieden mit. Und ich bin nicht eitel genug, um zu sagen, ich muss unbedingt auf der 1 stehen. Nein.
Du bist seit 2012 dabei?
Nein, ich bin seit 2004 dabei, bin ich bei der FDP, bin aber 2012 in den Vorstand gewählt worden und bin 2017, bin ich in den Rat gewählt worden, genau.
Seit 17 bist du im Rat.
Richtig.
Und da war aber schon eigentlich klar, dass du dann reinkommen würdest und...
Also ich bin 2014 angetreten und da haben wir 6 Leute reingekommen und ich war auf Position 7. 30 Stimmen haben mir gefehlt.
Das ist auch so eine ganz doofe Geschichte.
Das war eine ganz doofe Geschichte. Wir haben bis noch um Mitternacht haben wir darum gefiebert, ob vielleicht noch einer von uns reinkommt, mit anderen Worten ich. Ja. Dem war leider nicht so voll. Man hat hinterher, glaube ich, ausgerechnet 30 Stimmen haben mir gefehlt. Das war wirklich ärgerlich. Aber dann 2017 ging damals mein Kollege Rainer Mattheisen in den Landtag und dadurch bin ich dann natürlich auf Position 7 nach Position 6 nachgerutscht und bin dann von 2017 an bis 2020 im Rat gewählt und von 2020 bin ich wieder reingewählt worden und bis jetzt eben halt auch im Rat.
Ja, gut, also das beobachte ich jetzt tatsächlich auch, seitdem ich als Redakteur hier zugange bin und bei den Partys dann dabei bin, wenn die Balken da hochgehen auf dem Monitor oder da, ach du Schande, also das war Im Landtag war es Stefan Engsfeld vor ein paar Jahren, der ganz knapp dran vorbeigeschlittert ist, aber dann nachrücken konnte. Und jetzt bei der Bundestagswahl ja auch bei der CDU der Kandidat Vogel. Wie heißt er? Hast du auch Schirm, nicht? Der jetzt dann doch, es war wirklich spitz auf Knopf. Aha. Der lief da wirklich im Rathaus rum wie ein Tiger. Der war nicht anzusprechen, weil halt eben da war es nicht ganz klar, wenn die Stimmenanzahl nicht drin ist, dann bin ich. Und, boah, ey, die Nerven möchte ich aber auch nicht haben. Ne?
Ja, also gerade beim Bundestag, da geht es um wirklich viel, ja.
Ja, natürlich, ja.
Und Landtag auch.
Die Tantiemen kriegt er jetzt im Rathaus nicht, den Bundestagskandidaten
kriegen. Nein, die kriegen wir ganz und gar nicht. Ganz. Also das ist wirklich ein Ehrenamt. Das ist, ja. das. Ich habe ja mal in dem Stück Theaterstück Düsseldorf Fürst mitgespielt und da wurde mir auch die Frage gestellt, was glauben Sie denn, was ein Ratsherr oder eine Ratsfrau im Rat verdienen? Da kamen Summen raus von 10.000 Euro bis 5.000, 4.000, 3.000 Euro. Nein, im Durchschnitt kann man sagen, kriegen wir eine Entschädigung von ca. 700 bis 800 Euro im Monat. Und da sind schon Sitzungsgelder mit dabei, etc. Ja. Wenn man jetzt keine großen, aussichtsreichen Aufsichtsratposten hat, die bezahlt sind, dann ist man da wirklich in einem kleinen Salär mit dabei. Ja. Ja. Also es ist schon wirklich ein Ehrenamt, kann man nicht anders sagen.
Frage ich doch direkt. Hast du irgendwo im Aufsichtsrat ein kleines Pöstchen oder nicht?
Ich bin in 4 Aufsichtsräten, das heißt in diesem Fall Kuratorium und Aufsichtsrat und verdiene dort gar nichts. Auch das sind Ehrenämter. Ich bin also im Kuratorium Kunstpalast, ich bin im Kuratorium Zero Foundation, ich bin im Aufsichtsrat der Tonhalle und ich bin im Aufsichtsrat des Schauspielhauses und da verdient man gar nichts.
Aber es ist brotlose Kunst.
Brotlose Kunst, im Wasser, aber nicht im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Kunst ist wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges in Düsseldorf und überhaupt auf der Welt. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Und wenn ich etwas für die Kunst und die Kultur tun kann, dann tue ich das natürlich auch kostenlos sozusagen.
Ja, ich meine Ehrenamt, über was rede ich hier? Ja, ich bin immer Ehrenamtler gewesen. Ich habe nie gefragt, was kriege ich dafür? Aber letztendlich ist das ja nötig. Ich habe jetzt beim Recherchieren nachgeguckt, Wikipedia bist du auch drin.
Natürlich, natürlich.
Und dann halt eben, was gibt das Internet denn bei Ulf Montanus noch so her? Und dann habe ich dann mal geguckt, was gibt es denn über Kalle Wahle auf einmal da noch im Internet? Aha. Und fand da die Aufzeichnung von meinem Blauen Montag zum Thema Ehrenamt mit Christine
Rachner?
Nee, nicht Rachner.
Ochsenfurt?
Nee, von Frankstein.
Achso, okay. Entschuldigung, also ich mehrere Namen genannt.
Zuhören draußen. Und Josef Hinkel und das war so ein, und Helmer Wassenhofen war auch mit dabei. Das war richtig spannend, weil einfach da richtig zutage kam, wie wichtig Ehrenamt für die Gesellschaft überhaupt ist.
Absolut.
Wenn wir kein Ehrenamt hätten, ja.
Würde vieles gar nicht laufen und nicht funktionieren in der Gesellschaft.
Würdest du als OB-Kandidat auch jetzt andere Chancen haben für Aufsichtsräte oder bleibt das so dabei?
Also ich habe jetzt schon gesagt, im Prinzip, ich habe jetzt mehrere Legislaturperioden hintereinander Aufsichtsräte gehabt, die jetzt nicht bezahlt worden sind. Ich würde schon gerne haben, dass wir es gerecht aufteilen in der neuen Fraktion, dass dann auch ein Aufsichtsratposten dabei ist, der bezahlt wird. Ja. Darum habe ich zumindest gebeten. Das wird aber dann die neue Fraktion entscheiden, die sich zusammensetzt, wer was wo in welchem Aufsichtsrat macht. Ich bin natürlich von meinem Naturell her für künstlerischen Dinge prädestiniert. Ja. Deswegen würde ich Schauspielhaus und Tonhalle auf jeden Fall und auch im Museum Kunstpalast, das sind natürlich alles so Dinge, die ich nicht gerne lassen würde. Zero Foundation eigentlich auch nicht. Aber man will ja auch nicht mehr zu viele Aufsichtsratposten haben. Ich will mal gucken, was ich davon bleiben lassen kann und wo ich dann eventuell einen bezahlten Aufsichtsratposten noch bekommen könnte. Also es geht mir auch darum, dass Gerechtigkeit natürlich in der Fraktion dann herrscht.
Ja. Du hast ja auch nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Ist dann schon auch, sage ich jetzt mal, neben deinen Tätigkeiten, die du hast, so hin und wieder einfach, ich sage jetzt mal, ein bisschen lästig, oder boah, heute Abend muss ich wieder zu der Premiere da und dahin. Ich würde jetzt gerne lieber auf der Couch sitzen und mal eine Pause haben. Man jagt ja so durch die Weltgeschichte. Ne? Und wenn man dich mal so beobachtet mit deinen Jobs, Schauspiel und welche Dinge auch immer, hast du mal Zeit für Frau und Ihr habt einen kleinen Hund, ne?
Ja. Also da sprichst du etwas an, was meine Frau jetzt sofort verneinen würde, ich keine Zeit habe und zu wenig da bin. Das ist gerade in der jetzigen Situation natürlich als Oberbürgermeisterkandidat noch extremer geworden. Da sitzt man natürlich auf jeder Podiumsdiskussion, wo die Oberbürgermeisterkandidaten da sind, muss man auch da sein. Man muss natürlich auch Gesicht zeigen, man muss auf Veranstaltungen sein. Das macht mir teilweise sehr, sehr viel Spaß, aber ist auch sehr, sehr anstrengend. Mhm. Weil natürlich, man muss immer wieder hundertprozentig konzentriert sein, man muss die richtigen Antworten geben können auf die richtigen Fragen. Ja. Und das ist natürlich schon anstrengend und anspannend, vor allen Dingen, wenn man dann 3 bis 4 Termine an einem Tag hat. Das kommt nämlich manchmal auch schon vor. Ja. Dann muss man sich sehr stark konzentrieren und dann wird natürlich das Privatleben ein wenig vernachlässigt. Ja. Das ist etwas, was meine Frau beklagt. Und unser Hund, ich versuche zumindest jeden Morgen mit ihm um 8.30 Uhr spazieren zu gehen. Wir haben einen Double Doodle, eine Mischung zwischen Labrador und Golden Retriever. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Art von Entspannung, mit dem Hund dann rauszugehen, um bei meiner Frau zu sein natürlich. Selbstverständlich.
Also das, ich bin ja ein Verrückter und habe ja manchmal so Flausen im Kopf. Da ist mir so aufgefallen, dass ich dich das fragen könnte. Hast du deine Trennung von Marion schon irgendwie vorbereitet, wenn du OB bist? Deine Vorgänger sind ja alle irgendwann während oder nach oder vor dem Amt getrennt worden.
Oh, wie böse.
Das ist tatsächlich böse, ja. Aber diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass das Spaß ist.
Natürlich. Natürlich.
Aber es bleibt natürlich nicht auf dem Stuhl im Rathaus hängen. Es geht ins Privatleben.
Natürlich, ohne Frage. Das weiß meine Frau auch. Ja. Ich weiß nicht, ob sie sich sogar insgeheim wünscht, dass ich eher vielleicht erster Bürgermeister oder irgendeinen Bürgermeisterposten bekomme, als Oberbürgermeister zu werden. Ja. Für die Stadt Düsseldorf und für mich wäre es schöner, wenn ich Oberbürgermeister werden würde.
Ich wird er nicht
OB. Auf der anderen Seite kann ich ganz klipp und klar sagen, ich habe eine solch fantastische Frau. Nein, die werde ich nicht verlassen. Auch da wird auch nichts irgendwo dazwischen kommen können. Und das Amt ist mir wichtig, aber meine Frau und meine Familie ist mir auch wichtig. Also sprich, auch der Hund ist mir auch wichtig.
Ach, reden wir da tatsächlich auch drüber. Braucht der OB eine First Lady oder ist das egal? Ich meine, was Stefan...
Also ich würde sagen, es ist schon ganz gut, wenn man auf Repräsentationsveranstaltungen ist, wenn man dann auch eine charmante Frau an seiner Seite hat. Ich glaube, das tut gut. Auf der anderen Seite kann man sie natürlich nicht ihr zumuten, überall mitgeschleppt zu werden einfach. Und da muss sie auch repräsentieren, muss auch eine gute Figur machen. Und ob das jede Frau unbedingt so möchte, ist dann auch, lassen wir auch mal dahingestellt. Ich finde es jedenfalls eine Bereicherung, etwas Schönes, wenn man seine Frau an seiner Seite hat. Aber ob das jetzt nun sein muss, das muss jeder selber entscheiden.
Du, alleine schon, ich sag jetzt mal, aufs Aufpassen, ob du irgendwelche Flusen am Jackett hast. Oder,
genau.
Also das habe ich tatsächlich, als ich seinerzeit geschieden war, und alleine losmarschierte, war also eine Frau von einem Kameraden, seinerzeit in der Tonnengarde tatsächlich, die dann sagte, du solltest dich auch mal von hinten im Spiegel gucken, bevor du weggehst. Du hast da hinten einen Fleck auf dem Rücken, auf dem Jackett.
Oh Gott, ja. Oh Gott.
Dafür alleine brauchst du ja schon jemanden, der auf dich aufpasst, wenn du öffentlich irgendwo...
Da hast du, weiß Gott, recht. Das macht meine Frau ganz hervor. Nicht nur dafür übrigens, weil du triffst natürlich als Politiker, aber auch als Schauspieler Tausende von Menschen.
Ja.
Und meine Frau hat ein fotografisches Gedächtnis, was Namen anbelangt.
Oh ja.
Während unser einer ganz offen das Gesicht kennt, und kenne ich irgendwoher, weiß ich auch und so weiter, manchmal so das Gesicht vergessen habe, mich nochmal vorstellen und dann sagt, wir kennen uns seit 20 Jahren. Ausgesprochen peinlich, nicht böse von mir gemeint, aber das kommt manchmal sogar vor. Und da ist meine Frau dann sehr hilfreich, die sagt, das ist übrigens die oder der oder das. Also da ist schon mal ganz positiv, wenn sie dann mir manchmal einen Namen vielleicht einflüstern kann oder mir die Sprünge hilft rechtzeitig, bevor ich den falschen Namen sage.
Ja, aber da kann ich tatsächlich auch eine lustige Anekdote zu Marlies Smets sagen. Die hatte seinerzeit mal so den Trick verraten. Also ich weiß nicht, dich kenne ich doch irgendwoher. Ja, ich bin der Peter. Ja, der Peter weiß ich doch, den Nachnamen habe ich vergessen. So.
Das ist gut.
Das kann natürlich auch, je mehr Menschen wir irgendwann kennenlernen, unsere Festplatte da oben, die kann man ja auch nicht leer machen, das ist ja das Schlimme. Die Namen, die du vor 30 Jahren gelernt hast, die hast du sofort. Mhm. Und die von vorgestern... Wer war das noch?
Ne? Genau, ist gemein, aber es ist auch nicht böse gemeint, aber es kommt schon mal vor, Gott sei Dank nicht allzu häufig, aber es kommt vor und dann ärgere ich mich über mich selber maßlos.
Nee, aber ich finde es normal. Also ich bin jetzt aber auch schon ein bisschen älter als du.
Na, so viel älter auch wieder nicht, ne? Nur kokettier mal nicht.
Jetzt aber hör auf. Jetzt Schleimern auf jetzt.
Nee.
Du kennst meinen Ausweis doch, oder nicht? Nee. So, ja, da sind wir natürlich auch jetzt wieder an den Wahlkampfständen. Dass die Leute dann sagen, Herr Unterhannes, wir kennen uns doch. Ja.
Genau.
Gehen wir gleich an die Wahlkampfstände, aber wir haben tatsächlich schon ein halbes Stündchen gebabbelt hier. Und wir hatten ja vereinbart auch, wie mit den anderen Kandidaten so mittendrin ein kleines Päuschen machen und einen Song spielen, den wir dann so zum Luftholen und Schnitzen trinken, dass die Zunge ein bisschen feucht wird. Du hast dir My Way von Frank Sinatra ausgesucht.
Warum? Ja, einfach aus dem Grunde, weil ich immer meinen Weg gegangen bin. Ich gehe immer meinen Weg, war immer schon ein Dickkopf und ich versuche, meinen Weg weiterhin zu gehen. Deswegen passt mir das Lied My Way sehr, sehr gut.
Dann kommt jetzt My Way.
And now the end is near and so I fail. The final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain, I've lived a life that's full, I traveled each and every highway. More than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through. Without exemption, I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my. My way. For what is
It was my way.
Das Ende stimmt nicht ganz. Nicht, das heißt nicht, it was my way. It is your way.
Exakt.
Exakt. So, die erste halbe Stunde haben wir rum im Interview mit dem OB-Kandidaten Ulf Montanus von der FDP heute bei mir. Und das Interview wird natürlich auch zu sehen und zu hören sein in NRVision und halt eben auch dann in der Woche vor der Wahl.
Ich freue mich, das zu hören dann nachher.
Ja, ist schon immer spannend, sich selbst auch zu hören, ja, und zu gucken, auf was habe ich denn da für einen Scheiß gequatscht oder das müssen wir besser machen.
Genau, genau. Man kann nur lernen, man kann nur dazu lernen.
Ja, aber jede Begegnung mit Menschen hier, ob jetzt nun live irgendwo auf der Straße oder halt eben dann doch hier an einem Mikrofon, ja, ist bereichernd.
Auf jeden Fall. Also wer gesagt, ich weiß schon alles, der hat einen großen Fehler gemacht. Also man kann nur lernen, deswegen war mein Spruch auch immer, ich möchte den Menschen zuhören können. Ja. Man kann daraus nur lernen.
Ja, du sprichst, Kompliment, du sprichst tatsächlich ganz, ganz viel, ohne zu überlegen. Wenn ich andere Interviews sehe, wo ganz viel gesagt wird, da werde ich wahnsinnig. Mhm. Und wenn ich meine Sendungen hier abhöre, ich haue auch immer wieder mal rein, wo ich dann auch, das musst du mal sein lassen, Kalle.
Das sind sogenannte Denkpausen.
Ja, natürlich. Die kann man auch anders haben.
Weißt du, aber die meisten machen dann noch den größeren Fehler, den ich noch viel schlimmer finde. Die sagen dann immer genau. Genau. Oh. Das finde ich ganz fürchterlich.
Ihren Satz zu bekräftigen, ja, genau. Ja. Oh ja, geht gar nicht. Junge Leute machen das. Ja, ganz viel Unsicherheit, ne?
Ja.
Aber diese Denkpausen, reden wir dann mal über den großen Kanzler. Der macht ja oft eine ganz lange Pause zwischen Wörtern, ja sogar. Mitten in einem Satz macht er eine Pause. Und dann redet er jetzt endlich mal weiter.
Das ist das Schwierige. Manchmal muss man wirklich jeden Satz genau überlegen. Nochmal, man könnte ja eventuell was aus dem Satz herausschneiden. Mhm. Man könnte das viel interpretieren. Ich weiß noch, dass Helmut Schmidt das sehr, sehr gut gesagt hat. Immer wieder gesagt, also langsam reden, ruhig und gelassen reden. Pausen machen und ja, sich nicht treiben lassen, weil dann redet man Unsinn.
Ja. Ja, aber wie du schon sagst, auch eine Pause machen schafft ja auch Aufmerksamkeit. Ja, die Leute hören zu. Ja, wann redet er jetzt weiter? Was kommt denn jetzt? Also es macht, es erhöht ja die Spannung.
Ist ein Stilmoment der Schauspielerei. Wenn man eine Spannung aufbauen will, muss man plötzlich tatsächlich eine Pause machen.
Ja, wo du das sagst, ich bin ja nun auch sehr dicht beim Theater an der Kö und hatte die Schauspieler hier, die uns oder mir oder uns erzählt haben, welche Tricks Robbie Heinersdorf ihnen verraten hat. Also der ist ja ein begnadeter Schauspieler und ein
absoluter.
Und da haben mir tatsächlich auch junge Schauspieler gesagt, der Robbie hat gesagt, hau den Satz jetzt nicht sofort raus, geh einmal nach links und wieder nach rechts auf der Bühne und dann donnerst du den raus und dann ist das ein Treffer. Das sind ja Dinge, diese Kunstpause herzustellen, ist ja eine Kunst dann auch. Ne?
Absolut.
Spannung aufbauen.
Absolut, ne? Man muss eine Spannung aufbauen, man muss aber auch in der Spannung bleiben.
Ja.
Also jetzt nicht sozusagen die Szene verlassen, indem man einfach irgendwo an was anderes dann denkt, an das schöne Mittagessen, was vielleicht noch kommen könnte. Nein, man muss also wirklich in der Szene drin sein. Ja. Das spiegelt sich ja auch im Gesicht wieder. Im Gesicht, in der Mimik, in der Gestik, überall spiegelt sich das wieder, dass man in der Konzentration ist und dann tatsächlich den Satz raushauen und deutlich erklären und sagen, was man eben halt denkt.
Und vielleicht dabei auch lächeln, wenn man sagt, du Arschloch.
Ob man gerade bei du Arschloch lächeln sollte, weiß ich nicht. Aber allgemein sollte man immer ein humorvolles Gesicht haben oder lächeln haben im Gesicht. Weil humorvoll sollte man grundsätzlich sein.
Aber da sind wir ja auch beim Du letztendlich. Wir sind Rheinländer und das Du geht ja mal ganz schnell. Viele haben ja einfach Angst, wenn es dann heißt, du Arschloch. Aber man kann doch mit per Sie, ich könnte da so einen einschütten, wenn ich Sie dann mal eben an die Wand stelle und Ihnen erzähle, wie scheiße Sie sind. Das ist doch, man braucht ja das Du nicht dafür.
Ja, das sehe ich genauso. Also das eigentlich ist das Sie eine Höflichkeitsform.
Ja.
Wir haben das früher im Prinzip immer sehr verwendet, weil wir gesagt haben, ich bin auch nicht so schnell beim Du gewesen, weil ich gesagt habe, es ist auch eine Art Respekt und Höflichkeit des Gegenübers, dass man ihn mit Sie anspricht oder die Dame mit Sie anspricht, wie auch immer. Jedenfalls, dass man nicht sofort ins Du überfällt. Das ist heute sozusagen so üblich, man duzt sich sofort, habe ich auch nichts dagegen, aber für mich ist immer noch eine Form des Respektes, dass man auch mal an Sie anwendet.
Mhm. Finde ich also gerade, wo du Respekt sagst, finde ich das gerade wichtig, auch wenn junge Menschen mich ansprechen und sie zu mir sagen, ey, der derjenige hat Bildung, der hat Erziehung genossen. Ja,
richtig. Hey, Alter, ey, komm.
Ist nicht gut. Passiert das an den Ständen jetzt? Ihr habt am Freitag angefangen, die Plakate zu hängen. Ja. Also dein Kopf hängt jetzt an dieser...
Ich hänge an verschiedenen Laternen, fürchterlicherweise. Man hat mich aufgehängt.
Hoch genug sind schon böse... Bemalungen vorgekommen?
Leider ja. Also wir hatten ein Großplakat auf dem Mörsenbrücher Weg gegenüber der Finkestraße, also gar nicht mal so weit entfernt von dem Standort, wo ich wohne. Mhm. Hatte wahrscheinlich ein Parteikollege gemeint, er müsste unbedingt ein Großplakat von mir hinhängen, was ich gar nicht so toll fand, aber egal. Und was hat man gemacht? Man hat mir Segelohren dran gemalt, man hat mir eine Zahnlücke dran gemalt, Sommersprossen auf die Nase und dann Mad. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst von früher. Es gab mal dieses Mad-Magazin, also Verrückt-Magazin, darauf geschmiert. Also künstlerisch gesehen nicht gerade wertvoll und auch sonst ist es nicht so, dass man sagen kann, dass man sich darüber freut. Es ist keine schöne Variante, jemanden zu verunglimpfen. Also ich hoffe mal, dass ich nicht verrückt bin und ich hoffe auch mal, dass ich nicht vergleichbar bin mit dem Symbol damals der Metz-Zeitung. Aber man hat das so beschmiert, das werden wir jetzt austauschen. Und wir haben das zur Anzeige gebracht, weil ich finde, manche Sachen sollte man einfach so belassen, wie sie sind und da sollte man nicht drüber schmieren müssen.
Ja, aber das ist ja auch so eine Geschichte, dass Deutschland hat ja für alles Gesetze. Mhm. Man kann ja nicht einfach ein Wahlplakat verunstalten oder entfernen. Also ich habe jetzt gerade im Internet auch gelesen, in Oberkassel irgendwo, schrieb dann jemand bei nebenan.de, da hängt ein Plakat von dieser Partei, die keiner haben will. Mhm. Wie kriege ich das da weg? Ja, lass dich nicht dabei erwischen, wenn du das wegmachst.
Das sollte man im Gegenteil ertragen. Ne? Das sollte man, ich wollte gerade sagen, das muss man sogar ertragen. Das ist Demokratie. Ja. Wenn jetzt auf diesem Plakat irgendwas mit Hass und Hetze steht, dann kann man sich darüber ärgern. Dann sollte es auch im öffentlichen Raum nicht stehen. Ja. Aber da müsste man anders eingreifen. Aber es ist nicht an uns Bürgern, politische Aussagen, die von den Parteien getroffen werden, auf deren Plakaten einfach durchzustreichen und dann die eigene Meinung darunter zu schreiben oder diese Menschen als Idioten oder als Blödmänner oder dergleichen zu verunglimpfen oder sogar, was noch viel schlimmer ist, teilweise mit Hitler oder mit Hitlerbärtchen anzumalen oder eben halt Zeichen drauf zu malen, die auch verboten sind zu malen. Das sind so Dinge, die müssen bestraft werden und wenn man dieser Leute habhaft wird, dann werden die auch bestraft. Ja. Das sollten die auch wissen, die da meinen, eventuell einen kleinen Streich produziert zu haben. Das ist kein Streich, das ist wirklich etwas, was auch bestraft wird.
Das ist strafbar, ja klar. Mhm. Was passiert an den Ständen jetzt? Hattest du am Wochenende schon...
Ja.
Ihr habt so ein nettes Pult, so ein gelbes, wo, was ist da drauf alles?
Also wir haben so einen Tisch, wir haben so einen Tisch und da kommt so eine Husse drüber, meistens so eine gelbe Husse, tatsächlich mit FDP. Ja. Und ein Schirm eben halt, wo dann auch FDP draufsteht und wir haben natürlich Feuerzeuge, Kugelschreiber, wir haben Einkaufswagen-Chips, wir haben eine ganze Menge an Giveaways, die eben halt auch natürlich Gummibärchentüten etc., weil auch an Süßigkeiten, Luftballons, wir haben eine nette Kollegin, die hat sogar jetzt beim V6, also das ist jetzt hier Lichtenbroich, Mörsenbroich und Rad und Unterrad. Das ist der Stadtteil. Dort hat die also unglaublich tolle Figuren gebastelt aus Luftballons und die an den Kinder verschenkt. Also es sind so ein paar Ideen dabei, die sind wirklich toll. Ja. Und man kriegt natürlich gute Resonanzen. Ja. Man bekommt aber auch Menschen, die an einem vorbeigehen, dass ihr euch noch überhaupt noch austraut und überhaupt, was ihr so gemacht habt, als wenn wir jetzt fürs Elend der Welt verantwortlich wären.
Ist das so, ja?
Es ist manchmal, man ist erstaunt, woher diese Menschen diese Meinung haben. Also die FDP, soweit ich zumindest weiß, hat noch nie alleine regiert oder hat noch nie alleine die gesamten Geschicke in der Hand gehabt, hat sich immer irgendwelchen Kompromissen ergeben müssen.
Jetzt mal eben so, ne? In der neuen Bundesrepublik Deutschland war die FDP immer mit dabei. Ne? Immer mit den einen und wenn die mit denen nicht mehr konnten, dann sind sie mal umgefallen und haben, also ihr wart immer in der Regierung.
Das ist jetzt böse. Nee, das ist böse.
In Bonn wart ihr immer in der Regierung.
Nicht immer. Wir sind jetzt zum Beispiel nicht in der Regierung. Ja, Schwarz-Grün ist in der Regierung.
In Bonn.
Bitte?
In Bonn damals.
Ja, in Bonn waren wir, das hat diese Republik auch groß gemacht. Man muss ganz ehrlich sagen, wir waren immer die Regulatoren, wenn eine Partei meinte, also aus dem Ruder laufen zu müssen, um es mal so auszudrücken, haben wir versucht, das zu regeln. Aber wir waren nie die Partei, die maßgeblich sagen konnte, natürlich, wir gehen jetzt diesen oder jenen Weg. Aber wir haben zumindest, das ist meine Auffassung, immer dafür gesorgt, dass der Bundesrepublik Deutschland, damals zur Zeit noch von Bonn und später auch in Berlin, einen gewissen Weg einschlug, der sehr, sehr gut ist. Der sehr gut war für Deutschland. Ja. Also ich denke an Genscher, ich denke an viele, viele gute Leute, die wir in der Bundespolitik hatten. Die haben maßgeblich dafür gesorgt, dass wir diesen Wohlstand und dass wir eben halt auch diese Freiheit in Deutschland haben.
Genscher war bitteschön bei der Mauerfeier mit der Nase ganz
zum Beispiel.
Dabei.
Zum Beispiel.
Aber das ist für mich auch die Frage jetzt, braucht es mehr Köpfe in der Politik? Brauchen die Leute so eine Leitfigur, wo sie sagen, der ist toll, den will ich haben? Ist das heute wirklich so, dass wir eher sagen, den will ich nicht, das will ich nicht? Wir wählen ja auch weg. Wir haben ja, ja. in Düsseldorf tatsächlich ja. die letzten beiden Male den OB weggewählt. Ja. Wir wollten ja. den neuen da eigentlich gar nicht hin haben, wir wollten den alten weg haben.
Ja.
Ja, so. Und also braucht die Politik mehr Leitfiguren, wo man sagt, dem vertraue ich.
Also wir sind nach wie vor natürlich eine parlamentarische Demokratie. Ja. Das heißt, eine Person alleine wird es nie machen. Es gibt Leitfiguren, die wir in der Bundespolitik hatten, die aber auch alleine nie entscheiden konnten, sondern da war natürlich immer ein Team dahinter, was mitentschieden hat und ja. auch waren dementsprechende Minister mit dabei, die gute Dinge geleistet haben. Ja. Das war auch der Fehler, den ich in meinen Augen mit der Bundespolitik manche gemacht haben, dass die FDP nur aus Lindner bestehen würde, ja. was dann teilweise auch, das muss man ganz offen sagen, eine kleine Presseschelte in dem Zusammenhang gesagt hat, wir laden euch nur ein, wenn Christian Lindner kommt, und alle anderen wollen wir gar nicht sehen, dann wird man natürlich als Ein-Personen-Partei nachher dargestellt und steht man auch als solche dann da. Das sollte nicht passieren. Ja. In der Kommunalpolitik ist es tatsächlich etwas anders. Der Oberbürgermeister ist Chef der Verwaltung. Der ist also tatsächlich sehr maßgeblich. Deswegen würde ich mich auch freuen, das zu werden und bestimmte Dinge in der Verwaltung richtig zu führen und zu machen. Ja. Trotzdem gibt es natürlich den Stadtrat, der vieles entscheidet und vieles mitmacht und vieles bewirkt. Und da ist es noch ein bisschen anders als in der Bundespolitik.
Ja.
Von daher braucht mehr Köpfe, es braucht immer gute Köpfe, in allen Bereichen, in allen Positionen. Das würde ich so unterschreiben. Es darf nicht nur ein Kopf sein.
Ja. Ist das tatsächlich so, dass ihr zum Beispiel, wenn ein Problem ansteht oder ein Thema ansteht, dass ihr auch neben dem Ratssaal dann mal euch beratet oder ne, dass du jetzt sagst, bevor du in der Ratsversammlung, in der Bütt auf dem OB rumklopfst und sagst, das ist alles Kacke, was du da gerade gemacht hast, sagst du dem vor der Ratstür, Stefan, ich würde da gerne mal, gibt's das? Redet ihr auch
Also Gott sei Dank haben wir privat, also das heißt die Ratsleute untereinander, auch mit dem Oberbürgermeister ein relativ vernünftiges Verhältnis. Also ich glaube nicht, dass da jemand den anderen bös ausgedrückt anspucken richtig würde oder irgendwo Ort, angehen würde, sondern man redet freundschaftlich und nett miteinander. Ob man das jetzt vor der Ratssitzung macht, vor der Ratssitzung treffen sich ja die Fraktionen, sprechen die einzelnen Tagesordnungspunkte durch und da wird auch in den Fraktionen entschieden, wer wozu spricht eigentlich schlussendlich und was man dazu sagen soll. Sollte und was die Fraktionsmeinung dazu ist. Ja. Und da ist man normalerweise, wenn man nicht total dagegen ist, was die Fraktion da sich einfallen lässt, ist man natürlich dann das Sprachrohr der Fraktion.
Okay.
In kleinen Fraktionen ist es sogar so, dass man sagt, okay, wir stimmen ab, wenn wir da mehrere dagegen haben und mehrere dafür haben und dann ist die Mehrheit, die entscheidet. Dann kann man immer noch sagen, dann bin ich aber draußen, dann gehe ich nicht mit, ich bin nur meinem Gewissen verpflichtet und nicht der Fraktion.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen sagt man, ich bin dann mit der Meinung der Fraktion einverstanden oder eben halt nicht. Ne? Und dann geht man so entsprechend an den Tagesordnungspunkt heran und spricht auch so nachher auf dem Podium, wenn man sprechen soll. Manchmal, das passiert mir zumindest öfters mal, dass ich sage, okay, das, was jetzt gerade am Pult gesagt worden ist, in der Bütt sozusagen, das kann ich überhaupt nicht tolerieren. Da muss ich einfach nochmal raus und dann melde ich mich einfach.
Okay. Das ist das, was in der deutschen Sprache Demokratie heißt.
Ja? Genau, exakt, genau so. Genau
ja gut, aber ne, da erinnere ich mich natürlich auch noch dran zu den Zeiten von Josef Kürten und Klaus Bungert, die teilweise ja den OB per Losentscheid seinerzeit entschieden haben. Da hieß es tatsächlich, wir reden hier über die Fraktion Düsseldorf. Ja, das war... Da war eigentlich im Rat große Einigkeit, aber gut, da war natürlich auch Aufbau angesagt. Wenn du jetzt Oberbürgermeister werden solltest, hast du ja ganz schlimme Entscheidungen zu treffen. Auch wir reden ja. über Opernhaus, wir ja. reden über den Neubau der Theodor-Heuss-Brücke. Wir, ja. Die Politikerinnen und Politiker in den Gründerjahren hatten es eigentlich einfacher. Die konnten aufbauen, haben natürlich nicht aufgepasst. Wenn eine neue Brücke gebaut wurde, Theodor-Heuss-Brücke, den Bau habe ich erleben dürfen. Die wurde gebaut, als wir VWs und Citroën-Ente hatten. Ja. Und da fahren jetzt die dicken SUVs und noch größere drüber. Da hat einer nicht aufgepasst. Und jetzt die Generation Politik muss diesen Quatsch ausbaden eigentlich. Ne?
Ja und nein. Also auf der einen Seite ist natürlich verständlich, dass manche Menschen zu dem Zeitpunkt, wo sie eben halt an der Macht, in Anführungsstrichen an der Macht, zumindest repräsentativ dabei waren, dass sie natürlich in ihren Sphären gedacht haben. Die haben natürlich in die Zukunft nicht hineinblicken können. Die hatten keine Glaskugel, wussten nicht, was für schwere Fahrzeuge da eventuell noch über die Brücke fahren würden. Was der Mangel aber in meinen Augen ist, man hätte viel mehr Sensoren nach heutiger Zeit zum Beispiel Sensoren anbringen können oder vielleicht intervallmäßiger größere Prüfungen machen müssen, dass wir jetzt nicht tatsächlich davor stehen, ganze Brücken abreißen zu müssen und neue bauen zu müssen. Man ist zwar jetzt schon ein bisschen Flickwerk, aber man hätte noch viel mehr wahrscheinlich instand halten können und müssen, sodass wir jetzt nicht auf einmal davor stehen und sagen, in 3 Jahren bricht die uns zusammen, müssen wir mal zu überspitzen. Mit anderen Worten, da sind völlig Dinge versäumt worden, das muss man in Zukunft besser machen. Manche Brücken sind natürlich auch Bundesangelegenheit, sind Bundesstraßen, das muss dann der Bund übernehmen. Wir haben marode Gebäude, das muss man auch dazu sagen, Kulturgebäude und auch Schulgebäude. Auch da hätte man vielleicht schon ein bisschen früher zeitig also mit investieren können, mit Sanierungsarbeiten. Ja, da sind Dinge aus dem Ruder gelaufen, die müssen wir jetzt entscheiden, aber die müssen wir schnell entscheiden. Ich bin zum Beispiel dafür, dass man sofort damit beginnt, also die Brücken zu bauen, die notwendig sind und nicht wieder das 5 Jahre in Planungsarbeit herausschiebt. Das machen wir nämlich auch sehr, sehr gerne, dass man bestimmte Dinge bis in ins Nimmerleintag hineinschiebt und dann wundert man sich darüber, dass die Brücke zusammengebrochen ist, bevor die neue Brücke steht. Ich übertreibe es natürlich hier ein bisschen, aber ich sage Ihnen ganz offen, wir müssen schneller werden.
Ist das nicht tatsächlich auch ein Zeichen von Unsicherheit, dass Menschen dann immer noch mal sagen, wir müssen da noch mal drüber reden.
Ja, zum Beispiel.
Laber nicht so viel, mach voran. Genau. Ja, also das finde ich teilweise, diese Planungsverfahren, meine Güte.
Du weißt, was auf meinem Plakat steht? Ein Oberbürgermeisterplakat, da steht, machen ist das neue Wollen.
Dann ist das doch genau jetzt schon das Stichwort für dich gewesen.
Ja, genau.
Ohne es vorher abzusprechen. Ja, natürlich, klar, machen, ne? Nicht labern.
Ja.
Wir reden zu viel, glaube ich.
Ja, also in Deutschland zerreden wir manche Dinge auch dann überlegen wir, naja, da könnte man auf der Theodor-Heuss-Brücke noch eine Straßenbahnlinie führen, eventuell sogar noch Häuser drauf bauen, etc.
Das Bildchen ist schon schön, ne? Die Grafik ist schon nicht verkehrt.
Ja, ist wunderschön, aber es ist eine Bundesstraße, der Rhein ist eine Bundesstraße.
Wollen, wenn da unter dir die LKWs da Menschen
Um Gottes Willen. Das kann man eben nicht mit der Rialto-Brücke in Venedig vergleichen, das sind große Brücken, ob man das machen kann. Fantasie ist immer positiv und immer schön, aber manchmal muss man auch realistischer bleiben, in meinen Augen zumindest. Und das ist eine Bundeswasserstraße der Rhein. Da wird man schon als Anwohner wahrscheinlich dann sagen, da fährt jetzt unten drunter so ein stinkender Lastkahn. Das habe ich aber gar nicht so gerne. Dann gehe ich erstmal dagegen an. Ja. Dann könnte ich ins Wasser fallen und ertrinken. Also es sind alles so Dinge, die man mitbedenken muss. Und da sollte man etwas vernünftiger planen.
Also ich will jetzt nicht von dir detailliert wissen, was denn auf dem Plan steht, wenn du tatsächlich dann das Ding unterschreiben müsstest mit der großen Kette am Hals in dem schönen Büro da am Marktplatz.
Kannst du ruhig fragen.
Marktplatz, ne? Oder?
Ja,
Marktplatz. Du sagst nicht Rathausplatz.
Ich sag Marktplatz. Da war früher immer ein Markt dort. Ist der Marktplatz.
Ich krieg Pickel, wenn die Leute Rathausplatz sagen. Wir haben das Biwak am Rathausplatz. Nein!
Das ist der Marktplatz, vollkommen richtig. Ja, war immer ein Markt früher und es heißt auch noch Marktplatz.
Ja.
Nein, ich würde als erstes, das hatte ich auch gesagt, da bin ich auch von dem jetzigen amtierenden Oberbürgermeister etwas angegangen worden, weil ich gesagt habe, ich würde einen Kassensturz machen, das kann man jederzeit jetzt machen. Nein, ich würde mit der Kämmerin mich zusammensetzen und würde sagen, wo können wir Dinge einsparen, wie viel Geld steht uns zur Verfügung, es ist nicht unser Geld, es ist das Geld der Bürger und das möchte ich dementsprechend zielgeführt ausgeben für Dinge, die wirklich notwendig sind und wir wollen keine großen Schulden machen, wo es nicht notwendig ist.
Kann man nicht, wie heißt das da im Bund, Sondervermögen?
Ja, das ist immer sehr schnell. Das Sondervermögen müssen wir trotzdem in der Zukunft bezahlen alles.
Ne? Ja, aber da ist auch einer meiner alten Sprüche, habe ich von einer alten Bauersfrau in Lyrik. mal übernommen. Da wollte der Sohn für das alte Bauernhaus Kupferdachinnen haben. Mhm. Da hat die gute Mutter gesagt, wenn das Schiff mit das Geld gekommen ist, dann können wir das machen. Ja? Also solange genau. Das Schiff mit dem Geld nicht kommt, ja. Können wir kein Opernhaus bauen oder was nötig ist. Ne?
Jetzt hast du natürlich das Opernhaus angesprochen, da muss ich natürlich drauf eingehen. Ja, für mich ist das Opernhaus, also ich bin ganz ehrlich, ich bin auch nicht der Operngänger gewesen, gehe aber bei bestimmten Veranstaltungen gerne in die Oper. Es werden manche junge Leute sagen, brauchen wir überhaupt eine Oper?
Ja. Mhm.
Ich würde ganz offen sagen, wenn wir mit dem einen Kulturhaus anfangen, das nicht mehr haben zu wollen, hört das beim nächsten Kulturhaus nicht auf.
Ja, die Kultur, ja.
Das wird die Kultur schädigen. Ja. Vor allen Dingen ist das aber auch ein Wirtschaftsfaktor. Man sieht es in Hamburg, obwohl da natürlich die Elbphilharmonie nicht zu vergleichen ist mit dem, was wir jetzt vorhaben zu bauen. Aber wenn man das Programm, wenn das stimmt, wenn es ein offenes Haus ist, wo oben vielleicht eine Dachterrasse ist, wo wir ein Café haben, unten haben wir vielleicht dann nochmal Bühnen, die man sehen kann öffentlich. Oder dann haben wir da also die Clara Schumann Musikschule mit drin. Wir haben eine Musikbibliothek mit drin. Das ganze Haus ist offen den ganzen Tag über. Vielleicht spielen wir da mal auch mal komische Opern, die Jugend vielleicht anzieht. Viele Ballettaufführungen, die auch Jugendliche anziehen können. Also jetzt nicht nur steife Opern, wo man wirklich Kultur studiert haben muss, um sie zu verstehen.
Ja.
Dann kann ich mir vorstellen, kann das ein sehr interessantes und gutes Haus werden. Es kostet viel Geld, da brauchen wir gar nicht drum herumreden. Ja. Auf der anderen Seite kann es aber auch ein Wirtschaftsfaktor werden. Vielleicht wieder innerhalb von einigen Jahren, es wird natürlich dauern, das Geld wieder einspielen.
Ja.
Und dann haben wir alles richtig gemacht. Als man das Museum Kunstpalast zum Kunstpalast umgebaut hat, hat man auch gedacht, um Gottes Willen, wie viel Geld werden wir dort versenken?
Ja. Ja.
Und was ist aus diesem tollen Museum geworden? Es ist ein Anziehungspunkt geworden. Viele Menschen aus dem gesamten Umland kommen hierher, um auch im Kunstpalast zu sein. Also ich denke mal, wir sollten da wirklich vorsichtig sein, um zu sagen, nein, das machen wir nicht mehr. Die Oper, die wird nicht mehr gebaut oder sie wird ganz abgeschafft. Ja. Da wäre ich nicht dafür.
Ja. Gehen wir mal Lieder hören oder Tänzer gucken oder
Bilder
gucken.
Ja, genau.
Nein. So, es gibt irre viele Themen. Ihr werdet ja nun auch, alle Kandidatinnen und Kandidaten werdet ja jetzt hin und her gezerrt zu Podiumsdiskussionen, wo ihr immer das Gleiche erzählt. Und letztendlich.
Nicht immer, nein.
Wir wissen, was die Stadt braucht. Ja?
Ja.
Wir beide müssen jetzt hier nicht noch über Wohnraum reden.
Ja.
Dass die Stadt Wohnraum braucht, ist völlig klar.
Ja.
Wenn ich mir überlege, wir waren mal unter 600.000 Bürgerinnen und Bürger. Mhm. Wir sind jetzt 640 oder so in dem Dreh.
Mhm.
Die müssen irgendwo hin.
Ja.
Und brauchen wir Hochhäuser? Also ich finde Hochhäuser jetzt nicht so ganz verkehrt, so ganz hoch oben. Ich fand Frankfurt früher irgendwie doof, aber wenn ich heute so nach Frankfurt gehe, ist irgendwie doch schön. Und es schafft Platz. Wir haben keine Grundstücke. Um ganz viele Einfamilienhäuser zu bauen. Der Traum vom Einfamilienhaus mit Garten, abgesehen davon, wir gehen zu zweit arbeiten oder alleine und haben gar keine Zeit für einen Garten. Also, dass Wohnraum nötig ist, brauchen wir nicht drüber reden.
Richtig.
Mietpreisbremse, Ladenlokale, wie auch immer, da kann ich mit dir an dem Sonnenschirm drüber reden oder wann auch immer. Wir können natürlich auch dann zu mehreren nach der Wahl dann hier mal wieder eine Sendung machen.
Ich darf trotzdem ein Statement abgeben. Ja. Ein Statement darf ich abgeben.
Hau raus.
Du hast es vollkommen richtig gesagt, wir brauchen Wohnraum. Nur wir schaffen Wohnraum, indem wir Aufstockungen schaffen. Das hast du gerade eben auch selbst mit den Hochhäusern sozusagen beschrieben. Wir müssen nicht beim zweiten Stockwerk aufhören. Wir können ruhig mal ein Stockwerk drauf bauen. Wir können andere Materialien verwenden. Wir müssen nicht also Schichten haben von 30 cm Stahlbetonwänden. Die können auch 15 cm dick sein. Da würden wir Material sparen. Wir können Nachverdichtungen, das wird sehr ungern gehört, aber wir können Nachverdichtungen machen. Ich möchte nicht auf der grünen Wiese, sprich um Düsseldorf herum, Wohnungen bauen, um dann die Frischluftzufuhr von Düsseldorf zu beschneiden. Das möchte ich eben nicht. Aber es gibt Möglichkeiten auch, dass man kleinere Wohnungen baut. Da habe ich zum Beispiel jetzt also eine Zukunftsperspektive gesehen im Bilker Bunker. Die fand ich sehr, sehr schön. Das waren teilweise Wohnungen, die nicht mehr als 15 Quadratmeter groß waren. Das geht zum Teil auch, also für Junggesellen etc. Man muss sich einiges einfallen lassen.
Ja.
Es ist machbar.
Ja.
Es ist machbar, aber müssen wir uns ein bisschen davon verabschieden, dass jeder für sich jetzt 70 Quadratmeter haben muss. Das kann auch ein bisschen kleiner sein, muss vielleicht sogar ein bisschen kleiner sein. Ja. Dann wird es auch ein bisschen günstiger werden, das Bauen. Wir dürfen auf jeden Fall mit der Mietpreisbremse, ich muss darauf eingehen, eine Mietpreisbremse schafft keinen neuen Wohnraum. Richtig, es wird sogar im Gegenteil viele Investoren geben, die dann davon abgehalten werden, überhaupt noch irgendwas zu investieren. Mhm. Ich war bei Haus und Grund, da haben wir darüber gesprochen, dass also meistens die meisten Wohnungen auch in Düsseldorf über 60% von Kleinanlegern gemacht worden sind. Da kann man nicht sagen, die haben 5.000 Euro Gewinn im Jahr. Aber gut, das Thema kann man sehr wirklich ausbreiten.
Es gibt wahnsinnig viel zu tun. Ob du jetzt als OB durch die Wahl gehst oder nachher im Rat mit bewegen wirst, das Bewegen ist ja bei dir in der Vita zu sehen und du wirst ganz sicher weitermachen. Ja. So, wir haben tatsächlich die Stunde.
Ui, da ging mal flott.
Da ging jetzt flott.
Ne? Absolut, mit dir macht es mir immer Spaß.
Furchtbar, ne? Wenn man sagt am Anfang, über was reden wir denn? Und dann ratzfatz ist die Zeit rum, ne?
Schade, ich hätte noch viel zu sagen.
Nach der Wahl.
Nach der Wahl ist vor der Wahl.
Also ich habe auch tatsächlich Spaß dran, hier weiter meine Gäste zu empfangen. Und es ist ja auch immer spannend und interessant.
Das freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Toll, bliff gesund. Und
das Gleiche.
Guck mal, was denn der Wahlkampf so bringt und wo wir uns dann möglicherweise unter dem gelben Sonnenschirm dann mal wieder treffen.
Ich würde mich freuen, lieber Kalle.
Ulf, tausend Dank. Und jetzt dann nochmal... Nö, gar kein Song mehr. Wir brechen jetzt einfach ab und sagen Tschüss zusammen.
Ja, tschüss und vielen Dank fürs Zuhören auch.
Okay, tschüss.